Zuhörer, wir heißen Sie ganz herzlich willkommen zur jetzigen Sendung des Missionswerkes Mitternachtsruf. Nach der Schriftlesung hören Sie eine Botschaft von Johannes Vogel mit dem Thema Jesus im Mittelpunkt. Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Botschaft Gottes reichen Segen. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.
Wir kommen zur Wortlesung zum Thema Jesus im Mittelpunkt. Ich lese zwei Verse in Absprache mit Johannes. Dürfen Sie mal aufschlagen. Jesaja 29, Vers 23. Den Finger dazwischen halten. Und dann Johannes 1, Vers 26. Jesaja 29, 23. Johannes 1, Vers 26. Und nach der Lesung dieser beiden Verse hören wir dann die Botschaft Jesus im Mittelpunkt. Zuerst der Vers in Jesaja 29, Vers 23. Dort steht geschrieben, denn wenn seine Kinder das Werk meiner Hände in ihrer Mitte sehen, so werden sie meinen Namen heiligen. Sie werden den Heiligen Jakobs heiligen und den Gott Israels fürchten. Und dann noch Johannes 1, Vers 26. Johannes antwortete ihnen und sprach, ich taufe mit Wasser, aber mitten unter euch steht einer, den ihr nicht kennt. Johannes, bitte.
Vielleicht kennt ihr das. Ihr kommt irgendwo hin, seid in einem Raum und auf einmal geht die Tür auf. Der Raum ist eigentlich voll mit Menschen. Und dann kommt eine Person rein und diese Person ist sofort der Mittelpunkt. Ohne dass der was gesagt hat, ohne irgendetwas. Alleine nur, dass der da ist, zack. Wow, was ist das für einer?
Bei einigen ist das aufgrund der Ausstrahlung und bei anderen ist das aufgrund des Amtes. Ja? Kommen einige in den Raum. Seht ihr, ich brauche nur die Handbewegung machen und ihr wisst sofort, ob es geht. Ja? Die Merkel-Raute. Ja? Und sofort ist die Aufmerksamkeit da. Bei anderen steht vielleicht nicht eine Person im Mittelpunkt, sondern ja irgendetwas anderes. Da ist der Lebensmittelpunkt, ja vielleicht für manche, die heute Morgen noch nicht da sind, vielleicht kommen ja einige später, weil ihr Mittelpunkt ist vielleicht heute Morgen die AHV-Revision. Kommen vielleicht dann noch später von der Wahlurne. Keine Ahnung. Steuerreform. Vielleicht ist das für einige der Mittelpunkt. Für andere ist vielleicht der Mittelpunkt, dass man noch seinen Rausch ausschläft von gestern, weil Bayern München hat es ja dann doch geschafft, deutscher Fußballmeister zu werden. Es gibt so viele Mittelpunkte im Leben. Aber wir wollen heute Morgen uns um den Mittelpunkt, den eigentlichen Mittelpunkt kümmern, und zwar Jesus im Mittelpunkt. Und mit so einem Titel kann man gar nichts falsch machen in einem Gottesdienst. Jesus im Mittelpunkt. Es ist praktisch, es ist alltagstauglich, dieses Motto, und es betrifft uns irgendwie alle. Jesus im Mittelpunkt zu haben, ist der Wunsch von ganz vielen Christen. Im Neuen Testament finden wir sehr viele Begebenheiten dazu, in denen Jesus der Mittelpunkt eigentlich des Geschehens ist. Im Alltagsleben war er, der Herr Jesus Christus, der Mittelpunkt seiner Jünger. Wenn Jesus sprach, dann waren seine Worte das Zentrum der Wahrheit, so möchte ich sagen. Die Menschen hingen an seinen Lippen, sie wollten hören, was er sagt. Egal ob in 1:1 Gesprächen oder unter 5000, 6000 Menschen, überall war Jesus der Mittelpunkt. Ja, er war sogar der Mittelpunkt, als man ihn beinahe hätte umbringen wollen. Ich weiß nicht, ob ihr euch an diese Begebenheit erinnert, wo er da in der Synagoge in Nazareth war und dann auf einmal etwas sagt, dass er der Messias ist, und dann wollten sie ihn rausbringen und an der Klippe von Nazareth rüberwerfen. Und dann heißt es in Lukas 4, Vers 30, er aber ging mitten durch sie hindurch. Später lesen wir, wie Jesus den schrecklichsten Mittelpunkt auf sich nahm. Hier, Golgatha. Jesus hängt wo? In der Mitte von diesen zwei Verbrechern. Inmitten unserer Sünde hängt er zwischen zwei Verbrechern und stirbt ganz bewusst, damit wir, du und ich, leben können. Durch Jesu Tod am Kreuz war aber der Mittelpunkt der Jünger dann, ihr Lebensmittelpunkt, Jesus Christus, auf einmal plötzlich verschwunden. Er war nicht mehr da. Und wir müssen uns mal in die Situation hineinversetzen. Das löste unter den Jüngern Aufruhr aus. Es fehlte ihnen auf einmal die Lebensmittel. Aber das war nicht das erste Mal, dass die Abwesenheit von Gott selber den Menschen Angst und Schrecken einjagte. Im Alten Testament, im Ersten Testament, im ersten Buch Samuel finden wir etwas dazu. Und ich möchte euch bitten, schlagt doch mal die Bibel auf, 1. Samuel. Und hier dreht sich alles auch um die Thematik des absoluten Mittelpunkts. Ich habe ganz bewusst diesen Text aus dem Ersten Testament, dem Alten Testament gewählt, denn wir können da viel für unseren Alltag herausnehmen. 1. Buch Samuel, Kapitel 4. Und wir schauen uns den Aufruhr um diesen Mittelpunkt einmal näher an. Mein erster Punkt heute Morgen, der Aufruhr um den Mittelpunkt. Der Aufruhr um den Mittelpunkt. 1. Samuel 4 bis Kapitel 7. Da wird uns eine ungewöhnliche Reise der Bundeslade beschrieben. Die Bundeslade, damals der Ort, wo Gott wohnte, unter seinem Volk während der Zeit der Stiftshütte und auch danach bis zum Tempel Salomos. Diese Bundeslade, ihre ungewollte Reise, ging einmal ins Feindesland, und wir lesen das hier in diesen Kapiteln, und wieder zurück dann zum Volk Israel. Die Stiftshütte und somit auch die Lade des Herrn, die Bundeslade, war ja als transportables Heiligtum des Volkes Israels der Mittelpunkt des Volkes Israels damals. So hatte sich das Gott ja erdacht. In 2. Mose 29, Vers 45, da heißt es, und ich will in der Mitte der Kinder Israels wohnen, und ich will ihr Gott sein. Er hatte also ganz bewusst gesagt, ich will nicht irgendwo so einen Außenplatz haben oder so einmal in der Woche so in irgendeiner Kirche, nein, sondern in der Mitte des Volkes, im Zentrum, da möchte ich wohnen, da möchte ich sein. Was war also los hier in dieser Begebenheit aus 1. Samuel ab Kapitel 4? Der kleine Samuel war mittlerweile groß geworden und als Prophet hier in Israel anerkannt. Und wenn du guckst, so die ersten Verse oder die letzten Verse aus dem Kapitel 3, Vers 20 und 21, da heißt es, und ganz Israel von Dan bis Beersheba erkannte, dass Samuel als ein Prophet des Herrn bestätigt war. Und der Herr erschien weiterhin in Silo, denn der Herr offenbarte sich dem Samuel in Silo durch das Wort des Herrn. Ihr erinnert euch, Samuel hier, das war der kleine Junge von der Hanna, die eigentlich keine Kinder kriegen konnte, und dann hatte sie darum gebeten, und dann hat sie gesagt, wenn ich denn schwanger werde und einen Sohn bekomme, dann gebe ich ihn dir, Herr. Sie hat ihn aus Dankbarkeit Gott zurückgegeben. Und er hat Dienst dann an der Stiftshütte getan. Er, der Samuel, lebte mit dem Priester Eli an der Stiftshütte in Silo. Silo übersetzt Ort der Ruhe. Ort der Ruhe. Dort lebte er im Zentrum, dem geistlichen Zentrum Israels, der Stiftshütte. Hier war seit Josua der Mittelpunkt des Gottesdienstes der Israeliten. Silo war der Standort des Nationalheiligtums, diese Stiftshütte. Hier fand also das ganze religiöse Leben statt. Das muss man sich mal vorstellen. Wir haben das heute so, du kannst in die Kirche gehen und du gehst dahin und da. Nein, da war für das ganze Volk Israel in Silo der gottesdienstliche Mittelpunkt. Da traf man sich mit Gottesdiensten, mit Opfern, mit den Festen, die Gott angeordnet hatte. Und hier sprach Samuel jetzt zu dem Volk die Worte, die der Herr ihm aufgetragen hatte. 1. Samuel 4, Vers 1. Und das Wort Samuels erging an ganz Israel, und Israel zog aus in den Kampf den Philistern entgegen und lagerte sich bei Ebenezer. Die Philister aber hatten sich bei Afek gelagert. Ab dieser Ansage von Samuel ging auf einmal alles plötzlich schief. Denn der Kampf lief gar nicht so ab, wie sich die Israeliten das so gedacht hatten. Na ja, machen wir mal einen kleinen Kampf gegen die Philister und dann hauen wir denen was auf die Mütze und dann, ne? Nein. Guck mal Vers 2. Und die Philister stellten sich in Schlachtordnung auf gegen Israel. Als der Kampf sich ausbreitete, wurde Israel von den Philistern geschlagen und sie erschlugen aus den Schlachtreihen im Feld etwa 4000 Mann. Als das Volk Israel gegen die Philister bei Ebenezer, und alleine schon, wenn ich mich bei Ebenezer lager, weil Ebenezer übersetzt Stein der Hilfe, da geht nichts schief. Da verloren sie 4000 Mann. Das war dort eine dramatische, eine unerwartete Niederlage für das Volk Israel. Sie waren erfolgsverwöhnt, könnte man sagen. Mit Jesus, und ihr kennt den Spruch alle, bist du immer auf der Seite des Siegers, richtig? Ja, geistlich gesehen stimmt das ja auch. Aber heißt das nicht, dass du als Christ auch mal hinfallen kannst? Dass du auf einmal irgendwo etwas erlebst, dass du was auf die Mütze kriegst, dass dich jemand verfolgt? Dass du einen Unfall haben kannst? Dass du auf einmal eine Diagnose bekommst, wo der Arzt sagt, keine Chance mehr? Um sich dieses vermeintliche Glück oder den Erfolg wieder zu sichern, analysierten sie ihre Niederlage hier, das Volk Israel, und dachten, wir müssen eine besondere menschliche Strategie hier entwickeln. Also ein cooler Plan muss jetzt her. Eigentlich ja nicht verkehrt, wenn man das so sagt. Selbstanalyse, und dann hat man irgendwo noch einen Coach, der dann einen berät. Und dann macht man noch ein besonderes Seminar für Selbstfindung mit. Das ist interessant, ich würde da mal gerne mitmachen. Ja. Und dann macht man einen Top-Plan und dann wird's klappen. Wisst ihr, liebe Geschwister, wir lesen nichts davon, dass sie das gemacht haben. Dass sie nach ihm gefragt haben. Guck mal rein, ab Vers 3. Als das Volk ins Lager zurückkam, da sprachen die Ältesten von Israel, warum hat uns der heute von den Philistern geschlagen? Lasst uns die Bundeslade des Herrn von Silo zu uns herholen. So wird er in unserer Mitte sein und uns aus der Hand unserer Feinde retten. Und das Volk sandte nach Silo, ließ die Bundeslade des Herrn, der Heerscharen, der über den Cherubimen thront, von dort holen. Und die beiden Söhne Elis, Hophni und Pinias, waren dort bei der Bundeslade Gottes. Und es geschah, als die Bundeslade des Herrn in das Lager kam, da jauchzte ganz Israel mit großem Jauchzen, sodass die Erde erbebte. Wow, da ging die Post ab. Hein? Da wurde gesungen, dass die Erde wackelte. Ja? So Lobpreis, Worship, dass die Heide wackelt und Augsburg bebt. Die Bundeslade Das war nicht irgendein uninteressanter Kasten. Auf Hebräisch heißt er Aron Habrit. Einfach die Truhe. Die Truhe. Ich würde sagen, ein Stück weiter. Es war für sie so ein Symbol geworden. Oder noch einen Schritt weiter. Es war schon fast eine Reliquie geworden. Viele von euch wissen ja, dass wir in Breckerfeld die Stiftshütte damals gebaut haben, in Originalgröße. Sie war ja dann auch an mehreren Stellen, auch hier in der Schweiz war sie. Jetzt steht sie ja unten im Timna Park in Israel. Und wir haben das immer wieder erlebt, dass wenn Leute dann gekommen sind, sich die Stiftshütte angeschaut haben, dann sind sie hinten ins Heiligtum gekommen, an die Bundeslade dran. Und dann haben Leute oben von den Flügeln, von den Kirchen, haben sie was abgebröckelt. Wir mussten nach einer Zeit wieder ein bisschen renovieren an den Cherubim, weil da oben schon Dinge einfach so abgebrochen waren. Ich habe jetzt einen Teil von der Bundeslade mit. Ich finde das immer so lustig, wenn Israelreisen sind und dann kommen die Leute und gehen dann an den Jordan und füllen sich dann diese Fläschchen an. Ich weiß gar nicht, braucht man Magen-Darm-Virus außerhalb von Israel? Wofür macht man das? Dann habe ich jetzt bei meiner letzten Reise vor ein paar Wochen habe ich gefragt, und was machst du da? Dann sagt er, ja, ich nehme das mit und dann tue ich das bei uns immer so tröpfchenweise ins Taufwasser. Homöopathisch. Nimm's mit, wenn du so wenig Wasser zu Hause hast und gieß die Blumen damit, ist ja okay, aber oh, das ist Jordanwasser, das ist. Wir machen manche Dinge, das machen wir selber. Es war für sie wie so eine Trophäe, wie ein Symbol geworden. Wer diesen Talisman, ich will es mal übertreiben etwas, wer diesen Talisman bei sich hat, der hat gewonnen. Bei uns ist das auch manchmal so, ne? Das hier. Wer die dickste Bibel hat, das ist der Geistliche. Wer die zerfleddertste Bibel hat, die schon fünfmal durchgerieben ist, das sind die Heiligen. Dabei kannst du die sogar kaufen. Used Bible. Kannst du kaufen. Gebrauchte Bibel. Damit das gut aussieht, dass du da drin gearbeitet hast. Ist verrückt. Aber dann sagt man, boah, was ist das für ein besonderer. Der hat so eine ganz dicke Bibel. Der muss, oh. Ja? Das stimmt eben nicht immer, dass das die Heiligen sind. Die Israeliten gerieten völlig außer sich vor Freude, als sie die Bundeslade in ihrem Lager hatten. Jetzt kann nichts mehr schiefgehen. Der Jubel war sogar so laut, dass die Philister es richtig heftig mit der Angst bekamen. Guck mal, Vers 6 und Vers 7. Vers 6 und Vers 7. Als aber die Philister den Schall dieses Jauchzens hörten, sprachen sie, was bedeutet der Schall eines so großen Jauchzens im Lager der Hebräer? Und sie erfuhren, dass die Lade des Herrn in das Lager gekommen war. Da fürchteten sich die Philister, denn sie sprachen, Gott ist in das Lager gekommen. Und sie sprachen, wehe uns, denn so etwas ist bisher noch nie geschehen. Die Philister waren, ich möchte mal sagen, manches Mal klarer im Kopf, die Situation einzuschätzen, als die Israeliten selber. Die Israeliten, sie dachten, jetzt ist es da. Die Ägypter, die Philister damals, sie haben die Bundeslade nicht als einen Talisman, sondern sie haben genau gewusst, jetzt ist der Gott Israels da. Oft müssen uns die, die nicht an Jesus glauben, wieder an die Allmacht Gottes erinnern. Wie? Ich dachte, du bist Christ. Hast du ein Problem jetzt mit der Situation? Du bist doch Christ. Eigentlich richtig. Die dramatische Geschichte der Plagen in Ägypten damals war unter den Feinden immer noch ein ganz großes Thema. Das war bekannt. Vers 8. Wehe uns! Wer wird uns von der Hand dieser mächtigen Götter erretten? Das sind die Götter, welche die Ägypter in der Wüste mit allerlei Plagen schlugen. Aber die Philister, die ließen sich nicht entmutigen. Sie pushten sich gegenseitig nach dem Motto rauf, so ein echter Mann musst du sein, keine Memme, los, kämpf gegen Israel. Vers 9. So seid nun tapfer, erweist euch als Männer, ihr Philister, damit ihr den Hebräern nicht dienen müsst, wie sie euch gedient haben. Seid Männer, kämpft! Wow! Sie pirschten sich an die Israeliten ran und waren dann doch erstaunt, denn trotz der Bundeslade floh das Volk Israel. Das ist doch paradox. Sie hatten doch extra die Bundeslade in ihre Mitte geholt. Vers 10 und Vers 11. Da kämpften die Philister und Israel wurde geschlagen und jeder floh in sein Zelt und die Niederlage war sehr groß, da aus Israel 30.000 Mann Fußvolk fielen. Und die Lade Gottes wurde weggenommen und die beiden Söhne Elis, Hophni und Phinehas kamen um. Das Ergebnis aus dieser dramatischen Schlacht bei Eben-Ezer, wenn ich das mal eben kurz bilanziere hier an der Stelle, 30.000 getötete Fußsoldaten von Israel. Dann rechnest du noch die anderen, die vorher sterben mussten, noch mit hinzu. Dann der Tod der Priester, Hophni und Phinehas, die Söhne Elis. Und dann noch das Heiligtum, die Bundeslade wurde gestohlen von den Philistern. Das heißt Niederlage auf kompletter Ebene, nämlich menschlich und geistlich. So etwas hat es noch nicht gegeben. Das ganze Volk Israel war völlig in Aufruhr. Das Heiligtum Gottes war völlig unerwartet in die Hand des Feindes geraten. Was ist hier los? Kein Sieg mehr für Israel? Kein Sieg mehr in deinem und meinem geistlichen Leben? Was ist los? Gott wollte die Ehre des Volkes Israels nicht mehr verteidigen, weil sie aufgehört hatten, ihn zu ehren. Sie hatten sich nicht mehr um tatsächlich Gott selber gekümmert, sondern sie hatten Gegenstände oder eingeübte Riten und Abläufe in die Mitte ihres Lebens gestellt. Und das war das Problem. Ja, wir gehen jeden Sonntag in die Kirche, wir gehen jeden Sonntag in die Zionshalle, wir machen dies, das, jenes, dann gibt es noch eine Gebetsstunde und ja, dann ist doch alles paletti. Was hat das heute, was da passiert ist, damals, 1. Samuel 4, was hat das mit mir zu tun? Als Nachfolger Jesu lieben wir es selber oft im Mittelpunkt zu stehen, anstatt dort zu knien, um den Mittelpunkt Jesu Christi selber anzubeten. Ihn. Und jetzt denkt ihr vielleicht, warum sagt er das uns? Ich sag mir das zuallererst. Und das geht nämlich ganz schnell, dass der Prediger, der Vogel selber im Mittelpunkt steht. Dabei kommt es hier drauf an. Auf den Herrn. Anstatt Gottes Willen zu tun, sein Wort zu lesen, sein Wort zu studieren und zu tun, machen wir unser eigenes Ding. Und wir hätten die Möglichkeit, es zu tun. Ich weiß, dass jetzt einige sagen, jetzt kommt's wieder. Aber ich tue es trotzdem. Wie viele junge Leute hätten die Chance, in die Mission zu gehen? Sich ausbilden zu lassen in der Bibelschule und dann rauszugehen in den vollzeitigen Dienst. Und wie viel tun's? Geh doch, lass dich doch nicht aufhalten. Die Linie zwischen tatsächlicher Glaubenstiefe und Talismanverhalten ist manchmal sehr dünn bei uns Christen. Schnell noch ein Bewahrungsgebet sprechen, so ein, wie würde die heutige Jugend sagen, so ein Safe Call. Und dann kann ja nichts mehr passieren. Und alle sehen auch noch, dass ich vorher extra bete, wenn ich mein Auto anlasse. Nicht, dass ich so ein Auto habe, wo man vorher beten müsste, aber das, klar. Dann sehen alle noch, dass du betest vorher. Ja, oh, ist der geistlich. Da brauchen wir gar nicht auf andere zu zeigen, sondern fang doch bei dir selber an, bei mir. Das Volk Israel hat schon so viel mit dem Herrn erlebt und trotzdem hatte sich der Mittelpunkt bei ihnen verschoben. Und das geht im Alltag doch bei dir und bei mir ganz schnell, dass sich auf einmal der Mittelpunkt verschiebt. Es ist völlig egal, ob man in einem Missionswerk, hier Mitternachtsruf an der Bibelschule oder im Beruf, in der Schule oder zu Hause irgendwo ist. Man kann dieses Phänomen sehr gut mit so einem Kreisel vergleichen. Ich habe so einen ganz kleinen Kreisel mitgebracht, aber das seht ihr da hinten dann sowieso nicht. Aber ihr wisst, wenn ich von einem Kreisel spreche, ja, wo man so dreht und dann musst du richtig drehen, damit er überhaupt richtig steht, ne? Wenn der sich dreht, wenn du dem nicht richtig Schwung gibst, dann macht der was. Dann eiert der so rum und irgendwo blub, blub. Und genau das ist es. Wenn nicht die Person mit dem richtigen Schwung unseren Kreisel dreht, dann verschiebt sich der Schwerpunkt und klatsch, fliegt er um. Wir eiern dann so durch unseren Alltag. Du kriegst sonntags den richtigen Schwung und dann klappt das und dann denkst du, ja, Montag, oh, Dienstag schon am Eiern. Mittwoch, oh, Rettungsinsel, Donnerstags Gebetsstunde. Und dann schaffst du es wieder nur ein paar Tage und aha, es kommt ja das Wochenende. Sonntags, ich eier mich zum Gottesdienst. Wir lachen, aber bitte, ist das nicht manchmal bei dir und bei mir so? Dann stimmt was nicht. Dann ist unser Schwerpunkt auf einmal irgendwo verschoben. Unser Mittelpunkt ist nicht mehr der richtige. Wir singen zwar oft, dass wir Jesus im Mittelpunkt haben, dann auch gerade viele junge moderne Lieder, du bist der Mittelpunkt in meinem Leben. Und das singen wir ganz laut. Aber sobald wir rausgehen, stimmt's nicht mehr. Es sind unsere Ambitionen, unsere Wünsche, unser Ego, unsere Habsucht, unsere Sünde, die unseren Lebenskreisel drehen. Wir drehen uns um uns selber anstatt um die Sache Gottes. Was geschieht, wenn in meinem und deinem Leben die Mitte nicht mehr die geistliche Mitte ist? Was passiert dann? Dann hat das Auswirkungen nicht nur in deinem Leben, sondern auch in der Umgebung, wo du stehst. Und das erlebte auch das Volk Israel. Und das ist das Zweite heute Morgen. Die Auswirkung des verschobenen Mittelpunkts. Die Auswirkung des verschobenen Mittelpunkts. Was für Auswirkungen hatte dieser verschobene Mittelpunkt in unserer Geschichte aus 1. Samuel 4? Es hatte mindestens drei Auswirkungen. Nämlich beim Volk Israel, bei Gott und auch bei den Philistern. Die Auswirkung unter dem Volk Israel, das war Panik, Verwirrung, Angst und sogar Tod. Denn als ein Läufer dann aus diesem Schlachtfeld bei eben Esa nach Silo gelaufen ist, zur Stiftshütte, nahm das Drama im wahrsten Sinne des Wortes ihren Lauf. Guck mal rein, 1. Samuel 4, die Verse 12 bis 18. 1. Samuel 4, die Verse 12 bis 18. Da lief ein Benjaminiter aus den Schlachtreihen weg und kam am selben Tag nach Silo. Seine Kleider waren zerrissen und Erde war auf sein Haupt gestreut. Es war ein Zeichen für Buße, für Reue. Wir kennen das aus dieser Geschichte damals von Jakob, als er das hörte von seinem Sohn und dann auch bei dem Jona damals, als er beim König von Ninive war, ja. Sie hatten sich die Kleider zerrissen, saßen auf einem Sack oder auf Asche und hatten sich diese Asche dann auch auf das Haupt gesträubt. Das ist ein Zeichen für Buße und Reue hier. Dann heißt es, und als er hinkam, siehe, da saß Eli auf einem Stuhl an der Seite des Weges und hielt Ausschau, denn sein Herz bangte um die Lade Gottes. Bitte, versetz dich mal in die Situation. Du hast zwei Söhne und die Schweiz zieht in den Krieg gegen Deutschland. Ist nicht unbedingt so, dass man aussichtsreich sagen würde, das werden wir gewinnen. Ich will jetzt nichts gegen die Schweiz sagen, aber es könnte ein bisschen knapp werden. Und jetzt hörst du von diesem Kampf und du weißt, dass deine Jungs vorne in den vordersten Schlachtreihen sind. Was interessiert dich am allermeisten? Ob die Lade Gottes weg ist oder ob deine Kinder noch am Leben sind? Was sagt hier der Eli? Was steht hier? Denn sein Herz bangte um die Lade Gottes. Als nun der Mann in die Stadt kam und Bericht brachte, da schrie die ganze Stadt auf. Und als Eli das laute Geschrei hörte, fragte er, was ist das für ein Lärm? Da kam der Mann schnell und berichtete es Eli. Eli war 98 Jahre alt und seine Augen waren starr, sodass er nicht mehr sehen konnte. Aber der Mann sprach zu Eli, Ich komme vom Schlachtfeld. Ich bin heute vom Schlachtfeld geflohen. Er aber sprach, wie steht die Sache, mein Sohn? Da antwortete der Bote und sprach, Israel ist vor den Philistern geflohen. Und das Volk hat eine große Niederlage erlitten. Und auch deine beiden Söhne, Hophni und Phinehas, sind tot. Und die Lade Gottes ist weggenommen. Niederlagen muss hier der Eli verkraften. Da ist Kampfverlust, da ist persönlicher Verlust und da ist geistlicher, göttlicher Verlust. Und dann heißt es hier in Vers 18, als er aber die Lade Gottes erwähnte, fiel Eli rückwärts vom Stuhl neben dem Tor, brach sich das Genick und starb. Und er war alt und ein schwerer Mann, er hatte aber Israel 40 Jahre lang gerichtet. Der ist nicht vom Stuhl gerutscht, als er gehört hat, dass seine zwei Söhne gestorben sind, sondern er ist vom Stuhl gerutscht, als er hörte, dass die Lade nicht mehr in den Reihen Israels war. Er war sofort tot. Aber nicht nur er war zu Tode erschrocken. Als die schwangere Frau des Phinehas, also die Schwiegertochter von Eli, dann die Nachricht hörte, bekommt sie heftigste Wehen. Und wir lesen das, diese dramatische Szene hier in Vers 19 und Vers 20. Aber seine Schwiegertochter, die Frau des Phinehas, stand vor der Geburt. Als sie nun das Geschrei hörte, dass die Lade Gottes weggenommen und ihr Schwiegervater und ihr Mann tot seien, da sank sie nieder und gebar, denn es überfielen sie ihre Wehen. Als sie aber im Sterben lag, sprachen die Frauen, die neben ihr standen, fürchte dich nicht, du hast einen Sohn geboren. Aber sie antwortete nichts und beachtete es nicht. Sie brachte ihr Kind zur Welt und starb noch bei der Geburt. Eine wahnsinnige Auswirkung. Sie wusste um den Tod ihres Mannes und ihres Schwiegervaters. Als sie aber hörte, dass die Bundeslade in den Händen der Philister ist, da brach für sie die Welt zusammen. Eine ganz klassische tiefe Schockdepression. Das war von allen Nachrichten die allerschlimmste. Wieso kann ich das sagen? Schau mal rein in Vers 21 und 22. Denn bevor sie starb, hat sie dem Sohn noch den Namen gegeben. Hier Vers 21. Und sie nannte den Knaben Ichabod und sprach, die Herrlichkeit ist von Israel gewichen, weil, und jetzt bitte wieder die Reihenfolge beachten, die Lade Gottes weggenommen worden war und wegen ihres Schwiegervaters und ihres Mannes. Hier merken wir die Prioritätenreihenfolge. Vers 22, und sie sprach wiederum, die Herrlichkeit ist von Israel gewichen, denn die Lade Gottes ist weggenommen. Ichabod, die Herrlichkeit ist von Israel gewichen. Im Buch des Propheten Hosea drückt Gott klar aus, wie solche Auswirkungen entstehen. Guck mal rein in Hosea 13. Hosea Kapitel 13. Da kannst du sehen, wieso sich etwas entwickelt, warum so etwas passiert, wie diese Auswirkungen entstehen. Hosea 13, ab Vers 4. Ich aber bin der Herr, dein Gott, vom Land Ägypten her, und außer mir kennst du keinen Gott, und es gibt keinen Retter mehr als mich allein. Ich habe mich deiner angenommen, in der Wüste, im dürren Land. Als sie aber Weide fanden, da wurden sie satt. Und als sie satt wurden, überhob sich ihr Herz, und darum vergaßen sie mich. Vers 9. Das ist dein Verderben, Israel, dass du gegen mich deine Hilfe bist. Die Bundeslade, ich habe es gesagt, war so eine Art Talisman geworden, die dem Volk in der Schlacht einfach nur helfen sollte. Wenn dieser Kasten da ist, dann wird's klappen. Äußerlich war die Herrlichkeit Gottes, also mitten in den Alltagsschlachten dabei. Aber im Herzen des Volkes Israels war der Herr schon lange nicht mehr der Mittelpunkt. Sie waren sich ihrer Siege so sicher geworden. Was haben wir gelesen hier in Hosea 13, Vers 6? Als sie Weide fanden, wurden sie satt. Und als sie satt wurden, überhob sich das Herz. Und darum vergaßen sie mich. Es geht uns so gut. Warum brauchen wir eigentlich noch Jesus? Warum brauchen wir den Lebensmittelpunkt? Hallo, mir geht's gut. Ich komme doch so durch die Woche. Wäre der Mittelpunkt, wäre er, der Gott Israels, der Mittelpunkt gewesen, wären sie nicht vor Angst fortgelaufen, als die Philister gekommen sind. Das bedeutet nämlich was? Ruhen in ihm. Auch wenn es noch so heftig um dich herum kracht. Und wenn
die Einschläge immer dichter kommen, dann darfst du trotzdem ruhen in ihm. Wenn dein Lebensmittelpunkt bei ihm ist, Jesus. Die Verschiebung des Mittelpunktes hat nicht nur Auswirkungen bei dem Volk Israel und bei Gott. Auch die Philister, die erlebten heftige Auswirkungen der Schieflage, die da passiert war. Als die Feinde Israels dienten sie natürlich nicht dem Gott Israels, sondern sie hatten andere Götter. Und darum stellten sie die Bundeslade dann ganz dreist in den Tempel ihres Hauptgottes Dagons, dem Fischgott. Dagon war angeblich der Vater des Baals. Und da klingelt es bei mir. Wir dürfen bei all dem, auch was bei uns im Alltag ist, niemals vergessen. Es geht bei allem, auch bei uns im Alltag, immer um diesen Kampf Gott und das Böse, der Teufel. In diesen Herrschaftsbereichen, wo befinden wir uns? Und dieser Kampf ist da, auch in deinem und meinem Alltag, immer wieder. Jerusalem oder Babel? Segen oder Fluch? Himmel oder Hölle? Da geht es immer drum. Dieser Baalgötzen, wir kennen ihn aus der Bibel sehr gut. In circa 90 Versen der Bibel wird dieser Baal immer wieder erwähnt und am heftigsten in dieser Geschichte. Ihr kennt diese Geschichte noch oben bei dem Propheten Elia auf dem Karmel, ne? Als da dieses Feuer vom Himmel fiel und allem drum und dran und die Baalspriester, er dann mit diesem Schweizer Offiziermesser, zack, ne, einen Kopf kürzer machte. Da war der Baal fertig. Das transportable Heiligtum Gottes stand nun in einem Raum mit der Statue des Dagons. Die Philister dachten wahrscheinlich, na jo, der Gott Israels und Dagon in einem Raum, das verträgt sich bestimmt gut. Für die Philister war das kein Problem, noch einen zusätzlichen Gott, einfach so einen gekidnappten Gott noch daneben zu stellen. Von Göttern kann man meiner Meinung nach ja nicht genug haben, ne? Einfach nochmal einen dazu. So nach dem Motto, viel hilft auch viel. Okay, Hauptsache irgendetwas hilft, wie heute auch. Den letzten Sonntag war ich noch im Krankenhaus und ihr glaubt gar nicht, du musst ja nur sagen, was machst du denn vom Beruf? Ich war da auf so einem Dreierzimmer und dann, was machst du denn vom Beruf? Da sage ich, ich bin sowas wie ein Pastor. Oh, kannst du für mich beten? Kannst du für mich beten? Der zweite auch, kannst du für mich beten? Dann kam die Krankenschwester, was machen Sie denn da? Da sage ich, wir beten gerade. Oh, interessant, beten. Ja, mir geht's auch schlecht. Da sage ich, ich hätte fast eine Gebetsstunde da eingerufen. Da wird gebetet ohne Ende. Aber sobald du einen Schritt rausmachst und es geht dir wieder ein bisschen besser. Ha, tolle Medizin, super, klasse. Beten, was ist das? Ja, manche Christen auch so. Ja, wir brauchen nicht nur das Gebet, sondern wir müssen noch so ein spezielles Ding dazu. Ich habe so spezielle Energiesteine und dann habe ich noch dies und dann lege ich das oben auf die Bibel drauf und dann mache ich dazu noch ein extra Fastenwochenende und ich gebe noch 500 Stutz extra. Dann muss der Herr aber. Damit hatten sie den größten Fehler begangen, die Philister, den sie überhaupt nur machen konnten. Gott lässt sich nicht missbrauchen. Absolut nicht. Geschweige denn spotten. Und die Auswirkung dieses Fehlers bemerkten sie direkt am nächsten Morgen. Dann lag auf einmal dieser Baal da, dieser Dagon, zu Füßen der Bundeslade. Der war runtergefallen. Puh, na ja, ein bisschen irritiert war bestimmt die Putzfrau, die ist dagegen gekommen und so weiter. Und ist ja, ups, kann jedem mal passieren und so. Das ist ja noch nicht weiter schlimm, ne? Hallo, da war kein bisschen Sensibilität für das Reden und Handeln Gottes. Null. Aber am Morgen drauf war die Statue danach dann wieder, da waren auf einmal Kopf und Hände abgehauen. Das war so ein klares Zeichen. Ab da gab es keinen Zweifel mehr, wer der Stärkere im Raum war. Aber nicht nur Dagon bekam die Macht und das Missfallen Gottes zu spüren. Die Leute, die Menschen in Ashdod, die den Baal verehrten, in dieser Hafenstadt bekamen die volle Breitseite des Herrn zu spüren. 1. Samuel 5, Vers 9. Guck mal rein. 1. Samuel 5, Vers 9. Und es geschah, als sie die Lade hingebracht hatten, da kam die Hand des Herrn über die Stadt, sodass eine sehr große Bestürzung, steht hier in meiner Übersetzung, in der Schlachterübersetzung. Im Hebräischen steht hier Mechuma. Mechuma heißt Zerstörung, Vernichtung, Verwüstung eigentlich, entstand.
Und er schlug die Leute in der Stadt vom kleinsten bis zum größten, sodass sie an ihnen die Beulen ausbrachen. Sie litten unter Verwirrung und Zerstörung, sie hatten Schwellungen am Körper, man könnte auch Beulenpest sagen, manche starben. Aus Verzweiflung versuchten sie die Bundeslade jetzt nach Gat, auch eine Philisterstadt, ins Landesinnere abzuschieben. Das war einer ihrer größten Städte, der Philister, Gat. Als die Lade dort ankam, die gleichen Symptome. Wieder kriegten die Leute Riesenverwirrung und die Beulen und allem drum und dran, Leute starben. Was machen wir jetzt? Ihnen fiel nichts Besseres ein, als sie in die nächste Stadt abzuschieben. Man könnte also so von Bundesladenhalmer sprechen. Hüpf, hüpf, hüpf. Die Stadt Ekron stand als nächstes auf dem Plan. Und dann, die Leute gerieten schon in Panik, haben gesagt, bloß nicht das, diesen Kasten zu uns. Ihre Angst war berechtigt, hundertprozentig. Und darum bettelten die Leute aus Ekron, man möge doch bitte die Lade bloß wieder nach Israel abgeben. Es ging ihnen um das nackte Überleben. 7 Monate hatte der Herr, der Gott Israels, durch die Bundeslade in den Städten der Feinde richtig gewütet, kann man sagen. Und was hat das jetzt mit mir heute hier in der Zionshalle zu tun oder am Livestream oder wenn du es per YouTube guckst? Wir müssen uns bewusst machen, dass unser Verhalten einen riesengroßen Radius hat, Auswirkung hat. Wenn Jesus Christus nicht unser Zentrum ist, dann werden die Auswirkungen unseres Verhaltens unvorstellbar sein, auch in deiner und meiner Umgebung. Und das kannst du am besten sehen, wenn du einen Zirkel hast. Und wenn du den Mittelpunkt richtig triffst, dann hat das Auswirkung hier, weil das Zentrum Jesus ist. Aber wenn du den Mittelpunkt verschiebst und nicht im Kreuz einhakst, dann bist du hier und dann ist auf einmal dein Mittelpunkt verschoben und dann hast du nur noch so ein bisschen irgendwo mit dem Kreuz zu tun, mit Christsein. Und wenn das ganz daneben ist und du noch nicht mal richtig den Mittelpunkt getroffen hast, dann machst du so und dann auf einmal dann eierst du rum. Der Mittelpunkt ist entscheidend. Da, wo dein Zentrum ist, geistlich gesehen. Das wird Auswirkungen haben in deiner Umgebung. Wo wir unsere Kreise ziehen, du und ich, hängt davon ab, wo wir unsere Spitze reingesetzt haben. Wenn wir unsere Zirkelspitze im Zentrum von Gottes Willen verankert haben, dann werden wir was? Segenskreise ziehen. Wir müssen uns aber nicht wundern, dass unser Verhalten auch schlechte Kreise zieht, wenn wir einen anderen Mittelpunkt wählen. Und da reicht manchmal schon so eine ganz klitzekleine Verschiebung, um richtig heftig Schaden anzurichten für die Sache unseres Herrn. Das hat doch jetzt keiner gesehen. Ist doch kein Problem. Kann ich doch machen. Und du merkst auf einmal, es läuft noch rund, ja, aber du bist nicht mehr im Zentrum. Und beim nächsten Mal, kaputtes Ei. Gar kein Kreis mehr. Null. Und die Leute werden es sehen und werden sagen, Entschuldigung, du Christ? Und da reicht wirklich nur so eine kleine Verschiebung. Welchen Einfluss haben die Kreise deines und meines Lebens auf die Menschen um dich und mich herum? Wenn Jesus nicht hundertprozentig unser Mittelpunkt ist, in unserem Denken, in unserem Handeln, in unserem Beten, in unseren Wünschen und Reden, dann müssen wir schnell jetzt etwas ändern daran, dass er wieder zum Mittelpunkt wird. Weil sonst hat es Auswirkung, die heftig ist. Du brauchst manchmal nur ganz, ganz wenig. In den 70er Jahren, Mitte der 70er Jahren ist die Raummission Pioneer 11 und 12 gestartet von den Amerikanern. Und sie haben alles genau berechnet, sie wollten etwas da oben erkunden im Weltall. Und es sollte irgendwo nach mehreren Jahrzehnten dann diese Mission zum Erfolg kommen. Sie hatten aber etwas nicht berechnet, nämlich die Außenhülle hat sich aufgrund der Temperaturen ich möchte mal sagen, Nanomillimeter ausgedehnt
und dann wieder zusammengezogen.
Und das war eine Auswirkung, die geringfügig von dem angegebenen Ziel dann abgewichen ist. Geringfügig, es waren nur 400.000 Kilometer. Stell dir mal vor, du machst nur so ein bisschen und auf einmal, nach 5-6 Jahren, sind es 400.000 Kilometer weg. Find zum Mittelpunkt zurück, und das ist das Letzte heute Morgen, den Mittelpunkt wiederfinden. Jemand hat einmal gesagt, man kommt nicht zur Ruhe, wenn Jesus nicht der Mittelpunkt ist. Und das stimmt. Man kommt nicht zur Ruhe, wenn Jesus nicht der Mittelpunkt ist. Genau das erlebte das Volk Israel in dieser Zeit. 7 Monate war die Bundeslade im Feindesland und Unruhe im Volk. 1. Samuel 6, Vers 1. Guck bitte rein. 1. Samuel 6, Vers 1. So war die Lade des Herrn 7 Monate lang im Land der Philister. Die Bundeslade kam zurück zum Volk Israel. Die Heiligkeit, die Macht, die Größe, die Stärke Gottes wurde ihnen jetzt ganz neu bewusst. Was ist das für ein Zeitraum? Ich habe es mal im Mittel genommen. 215 Tage. Du kannst also sagen, ein Dreivierteljahr. Ein Dreivierteljahr war Gott nicht im Mittelpunkt. Nur ein Dreivierteljahr. Und das hatte Auswirkungen ohne Ende. Das Volk Israel ist uns in diesen Kapiteln ein abschreckendes Beispiel. Es soll dich und mich ganz dringend warnen, den gleichen Fehler nicht zu begehen. Bitte, bitte, lass nicht zu, dass du die nächsten Monate, vielleicht dieses Jahr, damit verschwendest, jemand anders als Jesus Christus in den Mittelpunkt zu stellen in deinem Leben. Und das ist manchmal gar nicht so einfach, vor allen Dingen, wenn ich gehört habe, du hast ja nächste Woche einen richtig schönen Dienst, René, ja? Hochzeit. Der Mittelpunkt muss trotzdem Jesus sein und nicht deine tolle Braut, nicht der tolle Bräutigam. Jesus muss der Mittelpunkt sein. Und wenn jemand unter uns jetzt ist, der sich angesprochen fühlt, weil du deinen Lebensmittelpunkt verschoben hast, weil Jesus nicht mehr die Mitte deines Lebens ist, dann verändere heute etwas. Heute Morgen. Oder dann, wenn du es siehst, auf YouTube oder im Livestream. Verändere es heute. Tu Buße. Kehr wieder um zu Jesus, zum Kreuz, zum Mittelpunkt zurück. Lassen wir uns nicht abschrecken von den Aktivitäten, die vielleicht nächste Woche auf dich zukommen werden. Lass dich nicht abschrecken, was vielleicht passiert in der nächsten Woche in deinem Leben. Behalt Jesus im Mittelpunkt. Damals, die Bundeslade, die Philister haben sie auf einen Esel, auf so 2 Ochsenkarren getan, auf einen Ochsenkarren und haben gesagt, ab damit wieder in Richtung Israel. Wir wollen diese Lade nicht mehr haben. Und jetzt guck mal rein, 1. Samuel 6, Vers 12. Und das fand ich so passend. Ich fand so passend, 1. Samuel 6, Vers 12. Da gingen die Kühe auf dem Weg geradeaus auf Bet-Shemesh zu. Sie gingen nur auf ein und derselben Straße und brüllten beim Gehen und sie wichen weder zur rechten noch zur linken. Und die Fürsten der Philister gingen ihnen nach bis an die Grenze von Bet-Shemesh. Selbst die Kühe in unserer Begebenheit hier um die Bundeslade mit Gott im Zentrum gehen geradeaus und lassen sich nicht ablenken. Ja, was die Kühe können, das kannst du doch auch. Lass dich doch nicht ablenken von dem, was dich wegbringen will, hier von dem Zentrum, von Jesus Christus. Geh stur in der Spur für den Herrn. Weder zur Rechten noch zur Linken sind sie abgewichen. Stellen wir uns Jesus Christus wieder ganz neu zur Verfügung und sagen, Herr, hier bin ich. Sei du das Zentrum in meinem Leben. Vielleicht sind Dinge geschehen, die deinen Mittelpunkt verschoben haben in der letzten Woche, in den letzten Monaten. Dann ist jetzt die Zeit, den Mittelpunkt wiederzufinden. Die Bibel ist voll von Suchen und Finden des Mittelpunkts Jesus Christus. Und darum müssen wir, wenn wir in Schieflage geraten, liebe Geschwister, nicht irgendwo hin und machen und tun. Komm hierhin zum lebendigen Wort Gottes. Und ich meine nicht hier Zionshalle, das ist auch richtig, aber hierhin, zum Wort Gottes. Schlag mal auf, Jeremia, Jeremia 29. Jeremia 29, Vers 12 bis 14. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und zu mir flehen, und ich will euch erhören. Ja, ihr werdet mich suchen und finden, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir verlangen werdet. Und ich werde mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Dann heißt es in Hebräer 4, Vers 16, so lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Hebräer 4, Vers 16. Die Bibel bezeugt uns also, dass es leicht ist, Jesus Christus wieder ins Zentrum zu holen und ihn zu finden. Wir müssen es aber auch wollen. Wir müssen es wollen und dann auch losgehen, ganz praktisch auf ihn zugehen. Und dann erleben wir etwas, wie damals Mose das erlebt hat. Und ich muss diese Stelle, die muss ich euch lesen, weil die ist sowas von herrlich. 2. Mose 24, Vers 18, das ist die vorletzte Bibelstelle. Dann wisst ihr, der Vogel setzt zur Landung nach. 2. Mose 24, Vers 18. Mose aber ging mitten in die Wolke hinein, als er den Berg bestieg. Und Mose blieb 40 Tage und Nächte auf dem Berg. Ist das nicht eine herrliche Bibelstelle? Diese Wolke des Herrn war auf diesem Berg. Der Herr hatte Platz genommen auf diesem Berg, in dieser Wolke. Und dann geht Mose inmitten dieser Wolke hinein. Das ist so flauschig, wenn du so eine Wolke, dann umhüllt dich das. Ist das so, wenn du zum Herrn gehst? Dass er dich ganz umhüllt, wenn du sein Wort aufschließt, wenn du liest in sein Wort, wenn du betest, dann umschließt dich der Herr von ganzem Herzen und du darfst da drin sein. Es ist so herrlich. Lassen wir uns von Gottes Liebe und Gnade wieder neu einhüllen. Aber es gibt eine Grundvoraussetzung. Echte Reue und den Wunsch zur Veränderung. Keine Heuchelei, sondern echte Reue und Buße. Herr, ich habe dich aus dem Mittelpunkt verloren. Sei du wieder neu mein Mittelpunkt. 1. Johannes 1, Vers 9 und Vers 10, die letzte Bibelstelle. 1. Johannes 1, Vers 9 und Vers 10. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Also sei aufrichtig. Sei aufrichtig heute Morgen. Und wenn du ihn nicht im Mittelpunkt hast, dann bekenne, sei aufrichtig, mach den Schritt auf ihn zu, heute Morgen oder dann, wenn du es siehst. Wenn du es hörst, diese Botschaft. Heute ist Sonntag, der Tag, an dem wir uns ganz bewusst Zeit nehmen sollten, um uns klarzumachen, wem wir gehören und wem wir dienen. Dienen wir Jesus Christus oder dienen wir der Sünde, unserem eigenen Ich? Und darum möchte ich uns alle mit einer Frage an diesem Sonntag entlassen. Ist Jesus Christus zur Zeit der Mittelpunkt in deinem Leben? Mach dich auf vom Rand der Sünde in den Mittelpunkt, das Zentrum der Wahrhaftigkeit, zu Jesus Christus selbst und zu seinem Wort. Amen.
Sie hörten soeben eine Botschaft von Johannes Vogel mit dem Thema Jesus im Mittelpunkt. Wenn es Sie innerlich angesprochen hat, Sie Fragen haben oder seelsorgerliche Hilfe wünschen, möchten wir Sie von ganzem Herzen ermutigen, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie, betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, vielleicht ganz in Ihrer Nähe, Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten, wie zum Beispiel die eben gehörte Botschaft auf CD, ein gutes Buch und anderes mehr. Deshalb bleiben Sie dran! Thank you.